Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Funkamateure und Technikinteressierte. Jetzt gibt es die 539. Ausgabe von Radio DARC. Hier bei uns dreht sich alles um die spannende Welt der Technik. Ich bin Cody Farron und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Heute berichten wir von einem Funkertreffen in Hamburg und den vielen Kontaktmöglichkeiten, die dieses faszinierende Hobby bietet. Gruselig wird es, wenn wir Ihnen neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Eiszeit vorstellen. Vor rund 14.300 Jahren traf ein Sonnensturm unvorstellbaren Ausmaßes die Erde. Würde er sich heute wiederholen, hätte das wahrscheinlich Millionen Todesopfer zur Folge. Aber auch so steht es nicht allzu gut um unsere Erde. Sie brennt und deshalb starten wir mit einem Titel von Joachim Witt, nämlich »Die Erde brennt«. We'll be right back.
aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Geheime Module in Solarwechselrichtern entdeckt. Installation von Amateurfernsehen auf der internationalen Raumstation. Zeppelinflug auf der Ham Radio 2025 mit Amateurfunk und 75 Jahre DARC Funkcamp vom 29. bis 31. August. Am Mikrofon Conny Farren. US-Behörden haben versteckte Kommunikationsmodule in chinesischen Wechselrichtern für Solaranlagen entdeckt. Experten sind alarmiert und sehen dadurch mögliche Gefahren für das Stromnetz. Die US-Energiebehörde bewertet das Risiko neu, das von chinesischen Wechselrichtern ausgeht. Der Grund? In einigen von ihnen wurden unerklärliche Kommunikationsgeräte gefunden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf zwei Insider. Welche und wie viele Wechselrichter genau betroffen sind, gibt die Nachrichtenagentur nicht an. Auch nicht, ob auch Geräte betroffen sind, die in anderen Ländern, etwa in Deutschland, zum Verkauf kommen. Allerdings sehen auch hierzulande Experten chinesische Wechselrichter als Sicherheitsrisiko an. Die meisten Wechselrichter werden in China produziert. Sie kommen weltweit zum Einsatz, etwa in Photovoltaikanlagen oder Windturbinen. Sie dienen dazu, den dort produzierten Gleichstrom für Haushalte in den üblichen Wechselstrom umzuwandeln. Aber auch in Wärmepumpen, Ladegeräten für E-Fahrzeuge oder Batterien kommen die Bauteile vor. Für ihre Wartung und die Installation von Updates sind Wechselrichter mit dem Internet verbunden. Diese Verbindung ist normalerweise durch Firewalls geschützt, um einen Zugriff durch Unbefugte zu verhindern. Doch laut Experten befanden sich jedoch in einigen chinesischen Wechselrichtern undokumentierte Kommunikationsgeräte, die diese Sicherheitsfunktion umgehen können. Hätten etwa militärische Akteure in China Zugriff auf die Geräte, wären die Folgen fatal. Sie könnten tausende Wechselrichter fernbedient abstellen, sodass kein produzierter Solar- oder Windstrom mehr in das öffentliche Stromnetz gespeist wird. Die Stromversorgung könnte von einer Sekunde auf die andere zusammenbrechen und zu flächendeckenden Blackouts führen, ähnlich wie es in Spanien und Portugal am 28. April der Fall war. Diese Gefahr wäre besonders akut in Deutschland, wo der Anteil an erneuerbaren Energien knapp die Hälfte des Stroms ausmacht. Reuters erklärt, dass die US-Regierung ihre Entdeckung nicht öffentlich gemeldet hat. Auch das US-Energieministerium hat den Fund gegenüber Reuters bisher nicht bestätigt. Der Reuters-Bericht löst auch beim European Solar Manufacturing Council große Sorge aus. Diese Organisation vertritt die Interessen der europäischen Hersteller. Aktuell stammen 70% aller im Jahr 2023 installierten Wechselrichter aus chinesischer Produktion, etwa von Huawei und Sungrow. Die EU-Kommission wurde aufgefordert, Sicherheitsvorgaben für in Europa genutzte Wechselrichter zu erstellen. Das Programm Amateur Radio on International Space Station, kurz ARIS, informiert, dass Ende Juni wieder ein Amateurfunk-Fernsehsystem an Bord der internationalen Raumstation ISS installiert werden soll. Eine entsprechende Info ist auf Mastodon von ARIS veröffentlicht worden. Ursprünglich wurde das Ham-TV bereits im Jahr 2013 auf der Station eingerichtet. Die Amateurfunk-Club-Zeitschrift CQDL berichtete in ihrer Ausgabe Nummer 9 2013 ausführlich darüber in mehreren Artikeln, so in Columbus wird sichtbar von Oliver Arment, Delta Golf 6 Bravo Charlie Echo, Ham-TV-Projekt auf der ISS von Fabio Azzarello, India Zulu 5 X-Ray Romeo Charlie und Ham-Video, ein DATV-Sender für Columbus von Gaston Bertels, Oscar November 4 Whiskey Foxtrot. Allerdings ist das System seit dem Ausfall im Jahr 2019 inaktiv. Das Ham-TV wurde zuvor genutzt, um visuelle Schulkontakte mit ISS-Astronauten zu ermöglichen. Die Neuinstallation verspricht, dass man in Kürze auch wieder per Amateurfunk übertragene Bilder von der ISS sehen kann. In 3 Wochen öffnen sich die Türen der diesjährigen Amateurfunkmesse Ham Radio auf dem Messegelände Friedrichshafen am Bodensee. Die 48. Ham Radio findet zusammen mit dem 74. Bodenseetreffen vom 27. bis 29. Juni statt. Die Besucher erwartet an allen 3 Tagen ein volles Programm. Im vergangenen Jahr kamen 11.300 Besucher aus 58 Ländern an den Bodensee, um die Welt des Amateurfunks vor Ort zu erfahren. Der DARC als ideeller Träger hat zusammen mit der Messe Friedrichshafen wieder ein spannendes Programm für Sie in Vorbereitung. Ein ganz besonderes Highlight erwartet die Funkfans auch in diesem Jahr wieder. Es ist geplant, diverse Zeppelin-Flüge anzubieten, bei denen auch eine Amateurfunkstation mit an Bord ist. Bei ausreichend gutem Wetter wird Hans Schwarz Delta Kilo 5 Juliet India in FM während der 30-Minuten-Flüge über Friedrichshafen unter dem Rufzeichen Delta Lima 0 Zulu Zulu Foxtrot Schräger Alpha Mike aktiv werden. Die Frequenz ist 145,550 MHz. Erster Start ist am Samstag, dem 28. Juni um 9.25 Uhr. Am 30. August steht die Baunataler Innenstadt ganz im Zeichen des Amateurfunks und des DARC. Ein vielfältiges Vortragsprogramm, Ausstellungen sowie Informationsstände von Verbänden, Vereinen und Unternehmen verwandeln die Stadthalle in ein Mekka für Funkamateure und Interessierte. Der Marktplatz wird seiner Bestimmung mit einem Amateurfunk- und Technikmarkt mehr als gerecht. Das Tagesprogramm zum Jubiläum von 10 bis 17 Uhr ist für alle offen und kostenlos. Weitere Informationen finden Sie auf der Jubiläumswebseite 75jahre.darc.de. Für Wohnmobilisten bietet der DARC eine kostenfreie Übernachtungsmöglichkeit auf dem Gelände am Parkstadion an. Das Gelände ist etwa 900 Meter vom Veranstaltungsort entfernt. Die Organisation übernimmt, wie auch beim Funktag in Kassel, dankenswerterweise Eugen Krümpelmann, Delta Lima 5, Uniform Hotel Romeo. Beim Funkcamp handelt es sich um eine reine Stellmöglichkeit ohne Strom, Abwasser und Wasserversorgung. Unmittelbar neben den kostenfreien Stellplätzen des DARC e.V. befinden sich 16 Stellplätze der Stadt Baunatal mit Ver- und Entsorgung. Weitere Informationen dazu im Internet. Für das Funkcamp können Sie sich ab sofort über die DARC-Webseite anmelden. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Bevor wir weitermachen, lassen wir erstmal die goldenen Zeiten des Radios wieder etwas auferstehen. Das sind die 70er und 80er Jahre. Ja, so ein richtig toller Titel aus dieser längst vergessenen Zeit kommt beispielsweise von Heidi Stern. Dieser Name sagt Ihnen nichts. Besser bekannt ist sie unter ihrem Künstlernamen Jennifer Rush. Und hier ist sie mit einem klassischen 80er-Titel, nämlich 25 Lovers.
Thank you. wie man durch künstliche Intelligenz sein Gesicht verliert. Ja, da geht's jetzt nicht darum, dass die künstliche Intelligenz schlauer ist und einen dumm dastehen lässt. Das ist jetzt eher wörtlich zu nehmen. Es gibt ja nun mal das Problem, wenn man im Internet für eine Ware oder Dienstleistung nichts bezahlen muss, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man in Wirklichkeit selbst die Ware ist und mit seinen Daten zahlt. Das gilt seit jeher für mehr oder weniger dubiose Gewinnspiele oder Schnäppchenangebote, wo es eigentlich bloß darum geht, die persönlichen Daten abzugreifen. Das passiert auch sehr viel in den sozialen Netzwerken und es gilt auch für diese Spielchen wie Name-Tests oder diese russische Webseite, wo man sein Bild hochlädt und dann zu sehen kriegt, wie man in 30 Jahren aussehen würde. Klingt erstmal recht lustig und interessant, das Problem ist aber, man hat sein Bild hergegeben. Damit könnte dann auch jemand zum Beispiel einen Ausweis fälschen oder eine KI mit dem eigenen Gesicht sprechen lassen. Da ging auch jetzt gerade so eine Welle durchs Netz, wie man aus sich selbst so ein Actionpack machen konnte, wo dann bei unser einem meistens ein etwas übergewichtiges Manschgall bei rauskommt mit Funkgerät, Antenne und Stromgenerator. Ja, recht lustig, hat aber auch wieder den Nachteil, man hat sein Gesicht hergegeben. Und in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz heißt das dann eben, man hat die KI trainiert und man hat ihr Futter gegeben. Man braucht sich dann nicht wundern, wenn eines Tages irgendein Avatar mit dem eigenen Gesicht spricht. In der Vergangenheit haben die KI-Betreiber meist ohne Einverständnis der Betroffenen dazu Webseiten, Bücher und Bilderdatenbanken geplündert und so die Kreativität von Autoren, Grafikern, Fotografen und anderen Künstlern ausgenutzt. Das ist schon blöd genug. Inzwischen ist man schlauer geworden, bevor die Leute nachher sagen können, ey, das habe ich euch doch gar nicht erlaubt, bringt man jetzt die Leute eben dazu, dass sie von sich aus ihre Daten hochladen. Die sozialen Netzwerke haben ja zumindest jetzt KI-Unterstützung. Bei Meta, also Facebook, WhatsApp und Co. ist jetzt so ein zusätzlicher KI-Knopf da. Und wenn man das nicht will, dann muss man der Verwendung seiner Daten widersprechen. Das gilt zwar angeblich nur für öffentliche Posts, aber wenn man in denen sein Bild drin hat, dann kann eben nicht nur irgendein Gauner das kopieren, sondern Facebook kann damit auch einen Avatar erstellen. In persönlichen Chats wird das angeblich nicht gemacht, wollen wir hoffen, dass es stimmt. Doch die neue Taktik der KI-Betreiber ist, selbst soziale Netzwerke einzurichten. Elon Musks KI Grok will dies als erstes nutzen. Dieses soziale Netzwerk basiert also von vornherein auf einem KI-System, das alles, was man dort eingibt, verarbeitet. Wer heute da einen neuen Witz erzählt, braucht sich nicht wundern, wenn den morgen Grok erzählt. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Der DARC-Ortsverband Hamburg-Alstertal veranstaltete auch dieses Jahr wieder das traditionelle Vatertagstreffen, das aber wie immer eher ein Familientreffen mit Kind und Kegel war. Himmelfahrt fiel auf den 29. Mai. Ab 10 Uhr sorgte man mit Würstchen, Kuchen, Kaffee und anderen Getränken selbstverständlich zu günstigen Preisen für das leibliche Wohl. Das Treffen war wieder die Gelegenheit, sich mit Funkpartnern und Familie beim Klönschnack persönlich kennenzulernen und miteinander über interessante Themen zu sprechen. Auch die Clubstation stand Interessierten für einen Besuch offen. Für den Kinderspaß wurde mit einer Spiel- und Bastelecke gesorgt. Zahlreiche Gäste fanden ihren Weg nach Hamburg und zum dortigen Ortsverband Echo 13. Dabei bot sich die Gelegenheit, auch Interviews für Radio DARC zu führen. Hören wir mal, was Ulrich Fenners Mikrofon so alles aufgenommen hat. Er hat das Rufzeichen Delta Lima 2 Echo Papa.
Hier ist Delta Lima 2 Echo Papa. Ich befinde mich beim Ortsverband Echo 13 in Hamburg. Und vor mir sitzt ein netter Gesprächspartner.
Moin, hier ist Delta Lima 1 X-Ray Bravo Bravo. Mein Name ist Harald, ich bin der stellvertretende OVV von Echo 13, Echo 13 Hamburg-Alstertal.
Harald, nett, dass ich hier bei euch zu Gast sein darf. Ihr habt ja heute eine Veranstaltung in euren Räumen. Was ist denn der Hintergrund dieser Veranstaltung?
Ja, das ist eigentlich schon eine Tradition, was wir hier machen. Wir machen einmal im Jahr zur Himmelfahrt unseren sogenannten Vatertagstreff, was allerdings nicht nur für Väter ist, sondern immer für die ganze Familie mit Kind und Kegel. Weil das soll ein Familienausflug sein zu uns, wo wir uns ein bisschen vorstellen können und wo die OMs aus verschiedenen OVs oder auch OMs, die kein OV haben, herkommen können. Man kann klönen, hier gibt es Wurst, hier gibt es Kuchen, Kaffee, Kaltgetränke zu vernünftigen Hampreisen und wir versuchen somit einen schönen Tag zu machen, wovon alle was haben.
Schönen Tag haben, die ganze Familie, das hört sich sehr interessant an. Wie viele Gäste kommen denn im Regelfalle an diesem Tage hier zu euch?
Ja, das ist immer recht unterschiedlich. Heute werden das, wenn ich das richtig gesehen habe, sowohl um die 40, 45 werden. Vielleicht kommen dann noch ein paar. Letztes Jahr waren es über 60, ist also immer ein bisschen unterschiedlich. Hängt doch davon ab, was die Leute sonst so vorhaben oder wie das Wetter ist. Heute ist das Wetter ja noch gut geblieben. Also ich schätze mal so, dass wir um die 50 Leute im Endeffekt sein werden. Mit Gästen, die kommen und gehen. Das ist ja auch so ein bisschen Durchgangsverkehr, sag ich mal. Aber es wird von allen immer gut angenommen und ja, es passt.
Euer OV-Lokal ist eine Stadtteilschule hier in Hamburg-Bramfeld. Wie seid ihr denn hier mit diesen Räumen zufrieden?
Ja, wir haben hier in Hamburg-Bramfeld an der Stadtteilschule am Dorfplatz haben wir Räumlichkeiten bekommen, einen großen Raum und Kellerräume. Mit denen sind wir sehr zufrieden. Wir konnten uns unseren Scheck oben auch einrichten, also unsere kleine Funkbude, wo wir Kurzwelle machen können und UKW und Antennen auf dem Dach drauf haben. Das ist immer sehr schön. Da treffen wir uns jeden Dienstag zum sogenannten Stationsabend. Da sind wir dann oft so 10, 12 Leute, die passen gerade so in den Raum rein. Und wenn wir OV-Abend haben, der ist jeden ersten Dienstag im Monat, dann können wir unten die Mensa benutzen, was wir also immer ganz toll finden. Und da kommt uns die Schule wirklich sehr entgegen, die Schulleitung. Und da sind wir also ganz glücklich drüber und ja, sind sehr zufrieden und sind froh, dass wir das haben.
Ihr habt also hier direkt Kontakt zu jungen Leuten, um das mal locker zu sagen, was ja für den Amateurfunk sehr wichtig ist. Denn wir leben ja nicht von den älteren OMs und YLs, sondern wir leben von der Jugend. Und ich denke mal, ihr habt auch hier dadurch Leute, die ihr mehr zur Technik bringt. Ist das richtig?
Da muss ich leider Nein sagen. Zu den Schülern haben wir leider keinen Kontakt. Wir haben das mal versucht, das wurde aber nicht angenommen. Wir hätten es gerne gemacht und wir würden es auch gerne machen mit den Leuten hier und Kontakte. Aber dem ist leider nicht so.
Das heißt also, die Möglichkeit, dass die Schüler sich hier über die Sache Amateurfunk informieren, wird von den Schülern nicht angenommen. Ist das so richtig?
Genau, das ist so richtig. Also jeder Schüler könnte, wenn er wollte. Wir würden uns freuen. Wir haben es auch angeboten, aber es wird leider nicht angenommen und es wird leider von den Lehrern auch nicht unterstützt. Insofern sind wir reine Nutzer der Räumlichkeiten, ohne dass wir den Schülern irgendwelche Infos zukommen lassen können, weil das Interesse ist nicht da.
Liegt das daran, dass die Leute heute alle ein Handy haben und gar nicht von der Notwendigkeit des Amateurfunks überzeugt sind, wie das vielleicht vor 30, 40 Jahren noch der Fall war?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist bestimmt ein großer Teil oder ein großer Teil der Ursache, dass die Leute meinen, mit dem Handy können sie alles das machen, was sie im Amateurfunk machen können, was natürlich nicht stimmt. Und naja, dann kommt viel anderes noch dazu. Die Interessen haben sich auch verändert. Man sieht das nicht nur im Amateurfunk, auch aus anderen Vereinen, wo ich ein bisschen Einblick habe, sei es Modellbau oder andere Sachen. Man merkt, dass es da einfach weniger wird. Die Interessen haben sich einfach verändert. Und deswegen versuchen wir auch hier doch mit ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit oder auch, wenn wir einmal im Jahr den Maustag mitmachen, der ja hier ganz groß aufgezogen wird, junge Leute an den Amateurfunk oder auch an die Technik ranzubringen. Was dann zur Folge hat, dass wir vielleicht junge Leute ja rekrutieren können, sage ich mal, für den Amateurfunk. Aber es ist ein sehr schweres Brot. Also das ist nicht einfach.
Da haben wir ein bisschen was von den Aufgaben erfahren, die hier sind, die auch zu lösen sind und die zumindest von euch versucht werden zu lösen. Dass das nicht ganz einfach ist, ist mir klar. Ich bedanke mich erstmal für das gegebene Interview und alles andere wie besprochen.
Ja, habe ich gerne gemacht. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, sagt 73 und man hört sich hoffentlich auf Band. Bis dann. Moin. D-A-R-C Radio, your favorite station.
Hier ist der Dali Marzo Echo Papa und ich habe neben mir eine nette Gesprächspartnerin, die sich bitte mal selber vorstellt.
Ja, hallo, hier ist Susanne. Ich bin die Delta Mike 3 Sierra Uniform Echo.
Susanne, wir sind hier beim Echo 13 Gäste. Frage, wie bist du zum Amateurfunk gekommen?
Das hat damit angefangen, dass ich Lust hatte zu morsen. Dann hat mich mein Freund zum Telegrafiekurs geschickt. Und als ich den Telegrafiekurs gemacht habe, habe ich irgendwann den SWL-Schein gemacht. Dann habe ich die E-Lizenz gemacht und dann habe ich die A-Lizenz gemacht. Und jetzt bin ich ohne technisches Know-how, nur weil ich auswendig gelernt habe, bei CW geblieben.
Das hört sich hochinteressant an. Du bist eine der wenigen Menschen, die noch zu ihrer Prüfung zusätzlich Telegrafie gemacht haben. Susanne, was machst du hier speziell bei Echo 13?
Ja, ich besuche die Abende, die sehr viel Spaß machen, weil man unheimlich nette Leute bei den Funkern kennenlernt. Und ich lausche den Gesprächen, aber ab und zu kriegt man ja mal einen Tipp. Ja, also die ganze Gemeinschaft ist einfach, geht mir ans Herz.
Das hört sich interessant an. Das heißt, bei den Funkern findest du Leute, wo du sagst, wow.
Ja, das sind eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig hilft, die sich unterstützt, die auch nicht nur das Thema Funk haben, sondern eben auch darüber hinausgehen, viele persönliche Sachen. Und man kann sich mit jedem über alles unterhalten und jeder hilft jedem.
Das ist ein spannender Satz. Du sagst, jeder hilft jedem. Wie äußert sich das speziell im normalen Betrieb?
Ja, im normalen Betrieb so, dass wir zum Beispiel, wenn einer seine Antenne aufgebaut haben möchte und ein paar Leute braucht, dann sagt er, kann mir jemand helfen? Ich bin dann und dann auf dem Dach und dann kommt eine Mannschaft und wer Zeit hat, hilft. Und dann wird das ein nettes Beisammensein. Und derjenige hat das bewerkstelligt, was er alleine nicht hingekriegt hätte.
Das heißt, die Gemeinschaft wird hier eindeutig gepflegt und man hilft sich.
Ja, selbstverständlich irgendwie, ohne dass groß gebeten werden muss. Ja, vor allen Dingen, es ist dann ja nicht nur die Arbeit selber, sondern man sitzt vorher zusammen und tauscht sich aus. Man arbeitet zusammen, schafft was und danach tauscht man sich auch wieder aus und hat einen richtig tollen Tag dann zusammen verbracht.
Hast du zu Hause eine eigene Station oder benutzt du die hier bei Echo 13?
Also ich könnte die bei Echo 13 vielleicht benutzen, habe aber zu Hause eine Station, bei der ich darauf warte, dass sie funktioniert, weil im Moment die Antenne noch nicht funktioniert. Bin ich bisher nur mit Üben beschäftigt.
Ja gut, aber irgendwann muss man anfangen, nicht? Ist völlig richtig. Ja, ich bedanke mich bei dir. Neben mir sitzt eine weitere junge Dame, die sich bereit erklärt, mir einige Worte zum Hobby zu sagen. Bitte sehr.
Ja, danke für die Einladung zum Interview zunächst. Also ich bin die Eva, ich komme eigentlich aus Österreich und ich habe leider noch kein Rufzeichen, weil meine Prüfung steht erst in 2 Wochen dann an.
Eva, du kommst so weit angereist, um hier bei Echo 13 in Hamburg Kaffee zu trinken. Ist das richtig?
Ja, im Prinzip schon. Also ich bin hier in Hamburg, um ein paar Freunde zu besuchen, die auch alle Amateurfunker sind. Und also konkret Harm und Julius von den Draußenfunkern. Und die haben mich gleich mitgenommen hier zum E13.
Das heißt, das Hobby verbindet über Landesgrenzen hinaus.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade Amateurfunk ist da ein bisschen prädestiniert dafür, dass man da nicht nur in seinem Land, sondern auch von weiter her Leute kennenlernt und sich mit denen verbindet.
Wer hat dich eingeladen, hier nach Hamburg zu kommen?
Das war Harm, das ist Delta Kilo 4, Hotel Alpha Alpha.
Dann hast du ja schon richtig Adressen hier und du genießt jetzt die schönen Tage hier in Hamburg mit Hafenrundfahrt und was es alles gibt. Ist das so richtig?
Ja, ein bisschen Sightseeing habe ich in Hamburg sogar schon gemacht. Den alten Elbtunnel habe ich zum Beispiel gesehen. Also sehr schöne Stadt, gefällt mir sehr gut hier.
Was hast du denn hier auf dem heutigen Tage bei Echo 13 alles gesehen?
Also ich habe auf jeden Fall viele neue Leute kennengelernt. Die Clubfunkstation wurde mir gezeigt, sehr viele Geräte aus dem Keller, die dann bald am Funkflohmarkt, ich glaube am Samstag ist der, verkauft werden, wurden getestet, da habe ich zugesehen. Und sonst Kaffee und Kuchen gab es, also ich bin rundum zufrieden und glücklich, dass ich hierher gekommen bin.
Eva, hast du denn selbst die Lizenz jetzt demnächst in Aussicht? Machst du Prüfung?
Genau, also in 2 Wochen habe ich meine Prüfung in Wien. Da möchte ich die Klasse 1 gerne machen. Drückt mir die Daumen, dass ich es dann auch wirklich schaffe.
Ja, und dann hast du eine eigene Station in Österreich?
Noch nicht ganz. Ich habe mir schon das 991A zugelegt. Mir fehlen aber noch ein bisschen, zum Beispiel das Netzteil fehlt mir noch, Antenne fehlt mir noch, aber das ist alles schon im Werden. Also ich hoffe, dass ich dann, sobald ich die Lizenz habe, direkt loslegen kann und selber funken kann.
Wann geht es denn zurück in die Heimat?
Nächste Woche Dienstag.
Das heißt, du warst auch nur wenige Tage dann in Hamburg hier?
Genau, aber ich war schon einige Male in Hamburg. Also beruflich bin ich sehr viel unterwegs und da bietet sich das an, dass man sich gleich hier mit Leuten trifft.
Das hört sich ja spannend an. Hast du hier etwas sehen können? Ich hatte das Thema Fuchsjagd mal gehört, was du vorher vielleicht noch nicht gemacht hast.
Ich habe die Fuchsjagd schon ausprobiert im Park. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Also kann ich empfehlen, wenn man das noch nicht gemacht hat und man mal irgendwie die Gelegenheit dazu hat. Das macht schon Spaß, man muss sich nur mal drüber trauen.
Das ist richtig, ja. Aber was Neues kennengelernt dabei?
Ja, habe ich so vorher noch nie gemacht und ich kannte das Konzept eigentlich auch gar nicht. Also es war wirklich sehr interessant.
Ja, da freue ich mich, dass du hier ein bisschen Hamburg Spaß hast und noch haben wirst. Und ich bedanke mich fürs Interview.
Dankeschön.
Wovon du träumst und meistens was du denkst. Ich kenn dich, ich seh, ob dich was freut oder ob es dich kränkt. Ich kenn dich so gut. Dich zu sehen, ich will an dir nichts erzählen. Ich lass dich, kein Problem in Sicht, was Besseres gibt es nicht. Ich lass dich, so wie du bist.
Auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Am vergangenen Wochenende spie unsere Sonne buchstäblich wieder Feuer. Ein veritabler koronaler Massenauswurf fauchte Milliarden Tonnen Materie direkt Richtung Erde. Mit dramatischen Folgen. Nordlichter erstreckten sich bis weit in mittlere Breiten hinunter und die Ausbreitung auf Kurzwelle war ziemlich kaputt. Was für die einen ein faszinierendes Naturschauspiel ist, ist für die Funkamateure zumindest etwas lästig. Aber Sonnenstürme können auch eine massive Gefahr darstellen. Eine kürzlich gemachte Entdeckung tief in der Erdgeschichte wirft ein neues Licht auf kosmische Gefahren. Sie zeigt, Unsere Vorfahren erlebten etwas, das unsere moderne Welt komplett lahmlegen könnte. Was genau geschah damals? Um 12.350 BCE, also vor rund 14.375 Jahren, traf ein Sonnensturm von unvorstellbarer Wucht die Erde, wie ein internationales Forscherteam nun herausgefunden hat. Laut der in der Fachzeitschrift Earth and Planetary Science Letters veröffentlichten Studie handelt es sich dabei um das stärkste bisher bekannte Sonnenpartikelereignis. Den entscheidenden Hinweis lieferten uralte Baumringe aus Frankreich. Bäume nehmen während ihres Wachstums Kohlenstoff aus der Atmosphäre auf, darunter auch das seltene Isotop Kohlenstoff-14, auch Radiokarbon genannt. Extreme Sonnenereignisse schleudern riesige Mengen geladener Teilchen ins All. Treffen diese auf die Erdatmosphäre, entsteht vermehrt eben jener Kohlenstoff-14, das sich dann in den Jahresringen der Bäume als messbarer Anstieg seiner Konzentration ablagert. Um die Stärke dieses prähistorischen Sonnensturms präzise zu bestimmen, entwickelten die Wissenschaftler um Kenzia Golumbenko von der Universität Oulu in Finnland ein neues Computermodell. Es trägt den Namen Sokol Kohlenstoff-14X. Dieses Modell kann erstmals die Verteilung von Radiokarbon unter den Bedingungen der ausgehenden Eiszeit simulieren. Die Analyse ergab, das Ereignis von 14.350 BCE war etwa 18% stärker als der bisherige Rekordhalter, ein ebenfalls durch Baumringe nachgewiesener Sonnensturm aus dem Jahr 775. Überraschenderweise war der Anstieg des Kohlenstoff-14-Gehalts in den Baumringen aus der Eiszeit fast doppelt so hoch wie der von 775. Dies lag aber nicht allein an der größeren Stärke des Sonnensturms. Vielmehr trugen die damaligen Bedingungen auf der Erde maßgeblich dazu bei. Das Erdmagnetfeld, unser Schutzschild gegen kosmische Strahlung, war zu dieser Zeit deutlich schwächer. Zudem war die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre geringer, was den relativen Anteil von Kohlenstoff-14 erhöhte. Was bedeuten diese Erkenntnisse für unsere heutige hochtechnologisierte Zivilisation? Das lässt sich relativ klar benennen. Ein Sonnensturm der damaligen Intensität hätte katastrophale Folgen, möglicherweise bis hin zum Tod von Millionen Menschen. Nein, das ist keine Panikmache, ich will Ihnen erklären, warum. Ein massiver und extremer Sonnensturm wie damals in der Eiszeit kann Satelliten zerstören, die GPS-Navigation, jegliche Funkkommunikation und das Internet massiv stören, wenn nicht sogar für Wochen oder Monate lahmlegen. Viel schlimmer wären allerdings die Folgen für die Stromversorgung. Sie könnte großflächig zusammenbrechen, weil Transformatoren und Überlandleitungen durchbrennen. Diese sind nicht innerhalb von einigen Stunden oder Tagen ersetzbar, das könnte Monate dauern. Was das für die Lebensmittelversorgung der Menschen bedeuten würde, wage ich mir erst gar nicht auszumalen. Die wirtschaftlichen Schäden gingen in die Billionen. Zum Vergleich: Bereits das deutlich schwächere sogenannte Carrington-Ereignis von 1859 führte zum Ausfall von Telegraphensystemen. Dieser Sonnensturm gilt als der stärkste direkt beobachtete und dokumentierte in der Neuzeit. Er zeigte schon damals mit Störungen in den weltweiten Telegraphennetzen und sichtbaren Polarlichtern bis in die Karibik, wozu unsere Sonne fähig ist. Auch Mitte Mai 1921 fegte ein großer solarer Magnetsturm durch die Erdatmosphäre. Er ließ weltweit das Telegrafie- und Telefonnetz zusammenbrechen und verursachte Feuer in technischen Anlagen. Überall wurden Polarlichter beobachtet, Kommunikationskanäle zeigten seltsame Phänomene, Funkverbindungen spielten verrückt. Obwohl solche extremen Ereignisse sehr selten sind, unterstreicht die neue wissenschaftliche Entdeckung die Notwendigkeit, unsere technologische Infrastruktur widerstandsfähiger zu gestalten. Die Wissenschaft kennt bisher nur eine Handvoll vergleichbarer Stürme in den letzten Jahrtausenden. Die Bäume haben uns nun aber eine Warnung aus der Vergangenheit geschickt. Wie gefährlich Sonnenstürme werden können, zeigt ein Ereignis aus dem Jahr 1967. Allerdings war die heraufbeschwörte Gefahr eher menschengemacht. Was war passiert? Am 23. Mai 1967 fielen gleichzeitig alle drei Radaranlagen des amerikanischen Frühwarnsystems aus. Sowas konnte kein Zufall sein. Die US-Militärs gingen von einem gezielten Störangriff der Sowjetunion aus und versetzten die nukleare Bomberflotte in Bereitschaft. Man glaubte, der Zusammenbruch der Radargeräte sei Teil eines bevorstehenden atomaren Angriffs aus dem Osten. Glück für die Menschheit, denn erst in letzter Minute identifizierte ein funktechnikkundiger Offizier einen Sonnensturm als Ursache und pfiff die Flugzeuge zurück. Am 4. August 1972 wiederum explodierten mitten im Vietnamkrieg vor der nordvietnamesischen Küste mehr als 500 Seeminen der US Navy innerhalb von 30 Sekunden, ebenfalls wegen eines Sonnensturms. Sie sollten auf das Magnetfeld stählerner Schiffe reagieren, doch solche waren weit und breit nicht zu sehen. Tja, es bleibt die bittere Erkenntnis, dass der Mensch vielleicht selbst gefährlicher ist als alle Naturkräfte zusammen. Eva Maria, DG9 MFG.
Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
was hatten wir denn da anfangs der Woche? Am Samstag, dem 31. Mai, kam es in der aktiven Region 4100 unseres Sterns zu einer starken und lang anhaltenden Sonneneruption. Als Folge hat ein schwerer geomagnetischer Sturm die Erde heimgesucht, mit teilweise dramatischen Auswirkungen für die Kurzwelle. Was genau passiert ist und was solch ein Ereignis bewirkt, dazu nun unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Es wird immer deutlicher, dass das Aktivitätsmaximum der Sonne hinter uns liegt. Aller Wahrscheinlichkeit nach ereignete es sich im Oktober letzten Jahres. Und die Zeit nach dem Maximum ist, was die Störungen des Erdmagnetfelds anbelangt, unruhiger. Das liegt vor allem an den koronalen Löchern, die vor dem Maximum deutlich seltener sind als danach. Seit Februar ist diese vermehrte Unruhe auch recht klar in den täglichen Messwerten abzulesen. Der Magnetsturm vom Wochenanfang war allerdings viel zu kräftig, um von einem koronalen Loch zu stammen. Sowas schaffen nur koronale Masseauswürfe. Dieser hier ereignete sich am Samstag kurz nach Mitternacht UTC, während die Region 4100 ein M8-Flair emittierte. Der Messwert trügt hier ein wenig, denn dieses Flair dauerte ungewöhnlich lange 3 Stunden. Entsprechend viel Energie wurde da frei und die startete einen schnell laufenden koronalen Masseauswurf. So ein Schnellläufer hat in Erdnähe eine Geschwindigkeit von über 1000 Kilometer pro Sekunde und braucht daher weniger als 2 Tage, um die 150 Millionen Kilometer zu überwinden. Hier waren es gerade mal 18 Stunden. Am Sonntagmorgen brach ein Magnetsturm der zweithöchsten Kategorie G4 los, mit K-Indizes bis 8. Natürlich gab es Aurora, die auf dem amerikanischen Kontinent bis in die Südstaaten beobachtet wurde. Hierzulande war aber nichts zu sehen, denn es war heller Tag und als es dunkel wurde, war die magnetische Aktivität schon wieder so weit abgeklungen, dass es für Polarlichter über Deutschland nicht mehr reichte. Ab Montag hielten koronale Löcher dann das Erdmagnetfeld beschäftigt, sodass mit Ausnahme einiger Stunden in der Nacht auf Mittwoch die ganze Woche magnetisch ziemlich kaputt war. Das meldete die oberen Bänder einschließlich 15 Meter hierzulande weitgehend ab. Die profitierten allerdings von langanhaltenden Sporadik-E-Öffnungen, die mehrfach auch bis zum 2-Meter-Band reichten. Da war richtig was geboten. Die Sonnenaktivität erhielt einen so nicht erwarteten Schub. Letztes Wochenende ging es bis 164 solare Fluxeinheiten, zum Ende der Woche lagen wir dann wieder unter 140. Im Moment findet so eine Art Wachwechsel auf der Sonne statt. Einige aktive Regionen verschwinden aus dem Sichtfeld, auf der anderen Sonnenseite kommen neue hinzu. Mit einem Flux zwischen 125 und 150 bleibt die Sonnenaktivität nächste Woche auf einem guten Niveau, das auch an sich locker für 10 Meter reichen würde, nur nicht mitten im Ionosphärensommer. 2 Wochen vor der Sommersonnenwende ist die mittägliche Muff schon ordentlich gedrückt. Dafür ist der Tag hierzulande 16 Stunden lang. Wenn es im Erdmagnetfeld mal weniger wild zugeht, bleibt das 20-Meter-Band rund um die Uhr offen. Die besten DX-Chancen bietet dann der Tagesrand von 40 bis 15 Meter. Von koronalen Masseauswürfen bleibt das Funkwetter die nächsten Tage wohl verschont, aber die koronalen Löcher sind da. Über das Wochenende sollte deren Einfluss aber nach und nach abnehmen und zumindest für die erste Wochenhälfte darf man mal ganz vorsichtig mit etwas mehr Ruhe im Erdmagnetfeld rechnen. Sporadik E ist glücklicherweise immun gegen ein gestörtes Magnetfeld und schert sich auch wenig um die Sonnenaktivität. Da ist jetzt High Noon auf 10 und 6 Meter und hoffentlich auch wieder auf 144 Megahertz. Na dann, Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen 2 Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.